Hier ist der Podcast von Wunderwerke. Den Herzschlag der Welt hörbar machen. Endlich eine neue Ausgabe von Wunderwerke Skyped. Und damit herzlich willkommen im Podcast von Wunderwerke. Mein Name ist Martin Scott und ich bin der Gastgeber dieser Sendung. Es ist nicht so, dass wir keine weiteren Wunderwerke Skyped-Sendungen auf Halde hätten. Das Gegenteil ist der Fall. Aber eine solche Sendung zu produzieren ist zeitaufwendig und davon hatte ich persönlich seit meiner Sommerpause ziemlich wenig. Zum anderen warte ich aber schon seit längerem auf die Freigabe einer bereits fertig produzierten Sendung, die im Sendeplan eigentlich als nächstes dran gewesen wäre, die ich aber bislang noch nicht erhalten habe. Also die Freigabe, sodass wir eigentlich schon vor 2 Wochen eine neue Ausgabe von Wunderwerke Skype veröffentlicht hätten. Nun aber ziehen wir einfach die heutige Sendung vor. Wir sind ja flexibel und worum geht's eigentlich? Wunderwerke Skype ist ein Relikt aus der Zeit des Corona-Lockdowns. Als Menschen so gar nicht zusammenkommen durften, schmiss ich kurzerhand die Skype-Maschine an, verabredete mich jeweils mit einer Person auf einen Talk und produzierte daraus jeweils eine 30- bis 50-minütige Sendung. Das kam tatsächlich so gut an, sprich, das haben so viele Menschen tatsächlich gehört und positiv gefeedbackt, dass wir beschlossen haben, Wunderwerke Skyped weiter zu produzieren. Dabei schließen wir allerdings einen Deal ab mit dir, o werter Hörer. Entlohne uns dafür, wenn du kannst und wenn du magst. Hinterlasse uns deine Spende zwischen 1 Euro und 1 Million, dann können wir unseren Podcast weiter finanzieren. Denn ohnehin kommen 50-70% der Mittel, die Wunderwerke für seine Arbeit braucht, aus Spenden. Und im Corona-Jahr mit vielen Veranstaltungsabsagen, da muss es umso mehr sein. Nun aber rein in die aktuelle Sendung. Ich habe einen äußerst interessanten und tollen Gesprächspartner heute am Skype-Mikro als mein Gegenüber, der, nachdem er 1200 Jahre lang als überregionaler kirchlicher Jugendreferent mit unglaublich viel Freiheit und ziemlich hohem Budget gearbeitet hat, nochmal einen Neustart in seinem Leben hingelegt hat. Weil ihm beim Reflektieren der Jesusbegegnungen im Neuen Testament ein Element auffiel, das er so in seiner aktuellen Arbeit nicht umgesetzt sah. Alles Weitere soll er uns selbst erzählen. Herzlich willkommen bei Wunderwerke Skyped und jetzt live aus Salzburg in Österreich zugeschaltet, Oliver Binder.
Moin Martin, Oliver hier.
Guten Tag, Martin Scott aus Essen von Wunderwerke und in deinem Fall muss ich ja noch hinzufügen, aus Deutschland.
Aus Deutschland, ja genau. Ich wohne in Österreich, richtig.
Wo in Österreich genau?
Im wunderschönen Salzburg, in der Stadt Salzburg, im Bundesland Salzburg.
Aber ich sag jetzt mal, man hört jetzt eher an deiner Stimme, dass du aus Norddeutschland kommst.
Das ist schon mal richtig. Ich bin in Hamburg geboren und in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen und dann war da noch ein bisschen Ruhrpott und Bremen und Darmstadt und Rheinland dabei und ja, jetzt seit einiger Zeit in Österreich.
Du hast ja ein bewegtes Leben bislang hinter dir, aber der Norden war am prägendsten, oder?
Ja, da kann ich mich relativ leicht anpassen, das, also sprachlich, phonetisch, das passiert mehr oder minder unbewusst. Am prägendsten vielleicht vom Wohlfühl, wie soll ich sagen, Faktor her. Ich fühle mich einfach da wohl, wo es flach ist, von der Landschaft her, nicht intellektuell, und wo die Häuser backsteinmäßig unterwegs sind und vielleicht sogar Rät haben oder rote Dächer und wo man Moin sagt, da fühle ich mich tatsächlich zu Hause.
Ja, aber Mensch, da hast du ja mit Österreich eine gute Wahl getroffen.
Ja, hier in Salzburg selber ist es weitgehend flach und im Burgenland sieht es ungefähr so aus wie in der norddeutschen Tiefebene. Also das kommt ganz darauf an, wo man dann hinschaut und wie weit man die Augen hebt. Man kann ja auch den Horizont manchmal ausblenden.
Gut, jetzt hast du aber viele Jahre lang in Tirol gelebt und soweit ich weiß, oberhalb von Innsbruck in einem Bergtal.
Ja, das ist richtig. Also als wir von Ostfriesland nach Österreich gezogen sind, war die erste Anlaufstelle das Stubaital. Und dort relativ weit hinten und dann in relativ weit hinten einmal abgebogen und dann nochmal 200 Meter nach oben. Und da standen tatsächlich drei Häuser, ja, das ist richtig.
Ach klar. Mhm. Seit wie vielen Jahren wohnst du denn jetzt schon in Österreich?
12,5.
Ist das authentisch? Kannst du seit 12,5 Jahren authentisch in Österreich leben?
Ich wüsste nicht, wie ich unauthentisch leben soll. Also,
Naja, du hast ja gerade von Backsteinhäusern und redgedeckten Häusern und vom neuen Land gesprochen.
Ja, das ist ja nun nicht so, dass ich mich hier wie ein Alien fühle oder in jedem Moment denke, das ist hier irgendwie nicht so pralle. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich wollte vorhin nur darauf hinaus, dass du hast gefragt, ob der Norden für mich das Prägendste war. Ich weiß nicht, ob prägend, aber es ist einfach die Gegend, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich zu Hause fühle. Das heißt nicht, dass ich an anderen Orten das Gefühl habe, ich passe irgendwie nicht. Das würde ich gar nicht so sagen, sondern ich glaube, ich kann mich ganz gut auf unterschiedlichste Kontexte einlassen, auch jetzt geografisch, sprachlich, von der Kultur vielleicht im weitesten Sinne. Ich merke nur, wenn ich mit dem Zug, mit dem Auto Richtung Norddeutschland komme, dann geht es mir noch mal ein bisschen leichter irgendwie ums Herz.
Du als Experte, der uns was voraus hat, nenn uns doch mal drei gute Gründe, warum man als Deutscher nach Österreich ziehen sollte.
Um wunderschöne Landschaft zu erleben.
Eins.
Um zu erfahren, wie deutsch man ist.
Ist es so sehr anders?
Es ist anders, ja.
Okay, zwei.
Und um dichter an Italien zu sein.
Oh, das ist ein sehr guter Grund. Oh, jetzt hast du mich ausgehebelt. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich in der Sendung bleibe.
Du kannst okay, ins Schwärmen kommen. Also ich kann auch ein bisschen schwärmen. Aber ich schwärme gerne noch ein bisschen über Österreich. Das ist
ja Italien ist das... ach, wie sage ich denn das? Naja, es geht ja gar nicht um mich. Deine persönlichen drei Gründe, warum du nach Österreich gegangen bist vor 12,5 Jahren.
Ich habe lange in Ostfriesland vorher gelebt und mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Ich war zu dem Zeitpunkt verheiratet. Wir hatten und haben immer noch 4 Kinder. Und uns war irgendwie klar, dass wir nochmal eine Veränderung wollen, damit unsere Kinder tatsächlich auch nochmal irgendwie einen etwas anderen Blickwinkel kriegen, einen anderen Horizont. Das war der eine Grund. Der zweite Grund war die Stellenausschreibung der Stelle, die ich dann 12 Jahre inne hatte, wo vieles zusammengekommen ist von dem, was ich mir beruflich gut hätte vorstellen können und was dann auch so gekommen ist. Ja, das sind zwei Gründe, aber das reicht vielleicht auch.
Ich würde gerne noch zwei Fragen stellen, bevor ich mit dir einen Schritt mal weitergehe. Die eine Frage, die ich dir stellen möchte, ist, hast du eigentlich Zeit deines Lebens, die du im Stubaital oberhalb von Innsbruck verbracht hast, irgendwie das in einem von drei Häusern, weil weißt ja, hoch, dann links und dann nochmal rechts und dann nochmal 200 Meter hoch, das Gefühl gehabt, dass du äußerst, also aus meiner Perspektive betrachtet, äußerst privilegiert lebst?
Also wenn ich vom Stubaital nach Innsbruck zur Arbeit gefahren bin, habe ich jeden Tag gedacht, wenn ich die Nordkette gesehen habe, das ist der Gebirgszug, der dann nördlich von Innsbruck zu sehen ist, das sieht jeden Tag anders aus. Also je nachdem, wie die Wolken sind, wie das Licht ist, ob das morgens ist oder abends, Sommer, Frühling, Herbst und Winter, wie die Vegetation ist. Jeden Tag ein anderes Bild.
Und wenn Scheiße, ich geil.
Ins Stubaital, ich weiß das deswegen noch so genau, weil ich letzte Woche meine Tochter dort besucht habe und das mal wieder so erlebt habe, dann guckst du, wenn du von der Autobahn runterkommst und ins Stubaital reinfährst, dann guckst du auf den Gletscher. Und ein Gletscher mitten in in der Natur, das ist einfach so wunderschön, das ist der Hammer. Das ist so schön, dass Leute auf der Autobahn ohne Scheiß ihr Auto abstellen, aussteigen und ein Foto machen vom Gletscher. Also das hat mich manchmal fast in Lebensgefahr gebracht oder zur Weißglut. Aber das ist tatsächlich wunderschön. Und wer das noch nicht gesehen hat, der stellt sein Auto mitten auf der Autobahn ab und macht dann ein Foto von. Und ja, das ist sehr privilegiert von der Natur her. Das ist traumhaft. Und letzte Woche, als ich im Stubai war und wir dort, meine Tochter und ich, durch die Wiesen spazieren gegangen sind, das riecht 100.000-mal besser, als wenn du in Ostfriesland über eine Wiese gehst. Weil es ist nicht so totgedüngt und da sind Berg- und Wiesenkräuter und das ist einfach irre. Also die Sinneseindrücke sind andere. Privilegiert, schöne.
Ja, ich sitze hier auch schon ganz sabbernd, während du so redest.
Du musst das gleich noch nicht essen.
Und was ich wirklich sehr drollig finde, ist, ich habe noch nie im Leben mit jemandem gesprochen, der alles das, was er irgendwie im Leben versucht zu beschreiben, immer wieder in einen Vergleich zieht mit Ostfriesland. Also das finde ich gerade sehr putzig. Die zweite Frage, die ich dir stellen möchte, ist, du hast ja da auf deiner Tiroler Diözesanstelle für die Jugendarbeit, da warst du ja quasi so ein relativ freier, unabhängiger Regionalfürst, oder? Ja. Also du hattest Budget unter deinem Hintern und du konntest erstmal machen, was du wolltest. Und es hatte mancherlei Aufregung und Unabhängigkeit. Ja. An sich und du warst das Programm sozusagen und man hat sich erstmal darauf verlassen, der Oliver Binder, das ist unser Mann für die Jugendarbeit, was der macht, ist erstmal richtig.
Ja, das klingt ganz kommod und sehr schön und das ist bestimmt zu 95% so. Ich möchte das ein bisschen relativieren. Das ist sicherlich sowas wie eine Regionalfürststelle in der evangelischen Jugend. Und mir war das aber wichtig, das immer so zu gestalten, dass ich möglichst viele Leute mitnehme und nicht alleine das mache, was ich jetzt denke, sondern das im Dialog mit anderen entwickeln. Aber es stimmt.
Das klingt sehr gut. Ich versuche nur ganz kurz, um den Absprung aus diesem Gesprächspart hinzubekommen, ein bestimmtes Bild zu meißeln. Und wir haben gehört, dass es nur zu 95% stimmt. Und du hast sowieso die Deutungshoheit über dein Leben. Aber gegenüber dem, was du heute machst, ist das ja etwas anderes gewesen, ne?
Das ist was anderes gewesen. Es ist ein bestimmter Status, Diözesan Jugendreferent, hoho. Also von einer ziemlich großen Einheit und etwas, der da weiß, was er da macht und wir wissen ungefähr, was der da tut. Und die Leute begegneten mir mit sehr viel Wohlwollen und Vorschusslorbeeren.
Auch so Palmwedel auf die Straße geworfen, wenn du einzogst?
Nein, aber wenn ich irgendwo in der Gemeinde gekommen bin, dann war immer ein Abendessen gerichtet. Ich konnte bei den Leuten übernachten. Sehr große Gastfreundschaft und sehr viel Respekt vor dem, was ich da tue und sehr viel Wohlwollen und Kooperationsbereitschaft und Geld und ja, in gewisser Weise auch Privilegien, was diese Ausstattung dieser Stelle ausmacht. Ja. Aus deutscher Sicht sicherlich nicht. Also weder von Gehalt noch vom Büro noch von Personalausstattung, aber innerhalb der evangelischen Kirche Österreich doch schon sehr, ja.
Und jetzt bist du ausgestiegen vor einem Jahr.
Ja, umgestiegen oder abgestiegen oder das ist, können wir mal gucken, welche Deutung sich da
anbietet. Naja, erstmal bist du ausgestiegen, ganz bewusst, bist nach Salzburg gegangen und möchtest nochmal ganz von vorne anfangen.
Ja, die Stelle, die ich inne hatte, war jeweils für 6 Jahre, weil das eine Fahrstelle auf einer Fahrstelle für jeweils 6 Jahre ist. Ich habe das zweimal gemacht, also insgesamt 12 Jahre und wollte dann nicht verlängern. Das habe ich früh angekündigt und bei mir hat sich dann über die letzten, sagen wir mal, 3-4 Jahre, ganz stark in den letzten 3 Jahren, etwas Neues herausgebildet als Idee. Und dann gab es einige Verwerfungen in meinem familiären, privaten Bereich. Das ist zusammengekommen und somit ist dann was ganz Neues entstanden, ja.
Du hast auf verschiedenen Ebenen nochmal einen Neustart im Leben hingelegt. Und was du in Salzburg machst, das ist so klein und so fein und so kostbar und so wertvoll, dass ich dachte, darüber sollten wir die restliche Zeit mal miteinander sprechen. Du hast einen Verein gegründet, der heißt Teilweise. Und Teilweise engagiert sich oder möchte sich engagieren in Salzburg, an einem bestimmten Flecken in Salzburg, für Kinder und Jugendliche aller Herkunft, die dort ebenso leben. Ja, mit welcher Ausrichtung eigentlich und mit welchem Ziel?
Ja, das ist richtig. Also wir haben einen Verein gegründet und wenn ich wir sage, dann meine ich meine Freundin damit, Susanne Zippenfenig, mit der ich seit jetzt knapp 3 Jahren zusammen lebe. Wir arbeiten schon sehr lange zusammen und sind seit einiger Zeit ein Paar. Und wir haben diesen Verein gegründet und mittlerweile mit Unterstützung vieler anderer auch auf die Füße gestellt. Er heißt genau Teilweise Verein zur Förderung offener Jugendarbeit im Salzburger Süden. Also er ist verortet im Stadtteil Salzburg Süd. Das sind ungefähr 11.000 Leute, die hier wohnen und 10% davon sind Kinder so ab 9 bis junge Erwachsene, Anfang 20. Wir wollen hier offene Jugendarbeit machen. Das heißt, Angebote, wo Kinder und Jugendliche hinkommen können, ohne dass gleich irgendein Programm unbedingt auf sie wartet, dass sie irgendwas konsumieren müssen, dass sie irgendeiner Fahne hinterherrennen müssen, wo sie einfach sein können. Und wir machen das Ganze aus christlicher Motivation, ohne dass wir gleich ein christliches Programm machen.
Das klingt so nach etwas, was wir in Deutschland offene Arbeit nennen würden.
Genau. Offene Arbeit, Jugendzentrum, Jugendtreff, je nach Größe.
Und das ist in Deutschland gar nicht so spektakulär. Also längst nicht jeder, der offene Arbeit verantwortet, wird von irgendjemandem angerufen, um ein Interview zu geben. In Österreich ist das ein bisschen anders, ne?
Das würde ich so auch nicht sagen. Also es gibt hier auch viel Jugendzentren in unterschiedlicher Trägerschaft, von der Kommune, von Vereinen jeglicher Couleur, von katholischen Einrichtungen. Das Ungewöhnliche ist, dass die evangelische Kirche sich diesem oder Menschen aus der evangelischen Kirche sich diesem Thema annehmen, was eben daran liegt, dass sehr wenig Menschen hier evangelisch sind und Jugendarbeit hier nicht so breit unterschiedlich aufgefächert ist und schon gar nicht unterschiedliche Verbände nochmal in sich hat, wie das in Deutschland ist. Das ist hier alles ein bisschen ähnlicher untereinander. Also es gibt innerhalb der evangelischen Kirche ganz wenig offene Arbeit. Ich würde das vielleicht auf 1 oder 2, 3 Standorte in Österreich beziehen. Aus meiner Sicht kein wirkliches evangelisches Jugendzentrum, sondern eher so Treffs. Mhm. Und unser Ziel, unser Traum war tatsächlich ist nach wie vor ein Jugendzentrum hier im Süden aufzubauen.
Wo ist denn der Unterschied zwischen Treff und Jugendzentrum?
Von der Größe her. Also wir träumen so Visionen, wie auch immer, also auch ohne Pilze vorher geraucht, so das, wo man mal hin möchte. Das wäre ein Gebäude, was mehr als einen Raum hat, was viele Räume hat, wo man unterschiedlichste Angebote setzen kann, von Sport über Kreativ bis Abhängen, von Küche bis, keine Ahnung, Musik oder Ton oder Boxstudio. Also das braucht dann schon ein bisschen mehr Raum. Im Moment sind wir bei einem 70 Quadratmeter Einraum-Geschäftslokal ehemalig, das wir angemietet haben. Da würde ich sagen, das ist ein Jugendtreff. Jugendzentrum wäre dann nochmal vielleicht ein bisschen größer. Ein paar Stockwerke mehr, ein paar Räume mehr, ein bisschen Grün drumherum oder so.
Gleich ein paar Stockwerke. Alles klar. Gut, und auf 70 Quadratmeter seid ihr nach weniger als einem Jahr gekommen. Also wenn man das jetzt hochrechnet, dann wirst du in ein paar Jahren deine Stockwerke haben. Das ist eine anstrengende Arbeit, ne? Diese Gründungsarbeit. Das Geld fliegt einem nicht gerade so von allen Seiten zu, oder?
Es ist sehr anstrengend. Ich habe noch nie einen Verein gegründet. Das Vereinsrecht in Österreich ermöglicht eigentlich relativ schnell einen Verein zu gründen, um zum Beispiel irgendwie so einen Faschingsverein oder sowas, keine Ahnung. Da brauchst du nicht viel für, das ist alles okay. Aber sobald man etwas damit möchte, was gemeinnützig sein soll, wo man vielleicht auch Leute drüber anstellt, dann wird es ganz kompliziert. Da sind wir immer noch dabei, uns einzuarbeiten. Und wenn man dann in ein Feld reingehen will, was ja teilweise sehr dünnes Eis hat, also die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, das ist ja die Arbeit mit etwas sehr Wertvollem. Und da gibt es immer wieder ja auch Leute, die ziemlich viel Mist bauen. Das freut dann manche Medien, wenn sie darüber berichten und skandaliert ja auch viel. Es gibt hier immer wieder, gab in den letzten Jahren immer wieder Schwierigkeiten mit Vereinen, die mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet haben und dann wirklich ja, übergriffig waren oder in irgendwelche Richtungen manipuliert haben. Das hat die Leute sensibilisiert. Und wenn wir jetzt hier als freier Träger irgendwo was Neues anfangen, dann kennt uns erstmal keiner, dann sind die Leute sehr skeptisch, sehr vorsichtig, das kann ich verstehen. Und dann ist es nicht so einfach, ins Gespräch zu kommen und offene Türen zu finden, das ist das eine. Das andere ist, dass dann doch immer wieder so kleine Wunder passieren oder Besonderheiten, mit denen man nicht rechnet, dass dann eben auf einmal doch Menschen sehr großzügig sind, Unterstützung anbieten, sich freuen, dass da etwas Neues passieren soll. Und ja, das motiviert dann wieder auch ein Stück weiterzumachen.
Was ist so die Grundleidenschaft, die dich antreibt?
Ich finde eine Geschichte aus dem Neuen Testament den totalen Hammer, wo jemand zu Jesus gebracht wird, der eine ganz offensichtliche Not hat. Also man sieht es, Frau sieht es, Jesus hat es auch gesehen. Und trotzdem fragt Jesus den Menschen, was möchtest du eigentlich, was ich mit dir mache? Was soll ich tun? Was soll ich mit dir anfangen, würden wir vielleicht heute sagen. Oder worauf hast du Bock, was willst du? Was ist deine Not, was ist dein Interesse, worin kann ich dir begegnen? Mhm. Dann sagt dieser Mensch das und dann geht Jesus darauf ein. Und das ist etwas, was ich so faszinierend finde, das würde ich gerne nachahmen. Ich bin jemand, das weiß ich von mir selber, ich habe ganz schnell Vorurteile. Also ich sehe etwas und habe gleich ein Bild im Kopf. Das ist oft wenig hilfreich, weder für mich noch für andere. Und deswegen fasziniert mich dieser Jesus an der Stelle so, dass er, obwohl es aus den Knopflöchern rausspringt, er trotzdem nochmal fragt, und was möchtest du?
Den anderen zum Reden bringt. Zum Äußern, zum sich Äußern.
Genau. Nicht schon vorher wissen, was jemand anders vermeintlich braucht. Mhm. Ich meine mit irgendwie 30 Jahre Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit, manches zu wissen, was ich glaube, dass Kinder und Jugendliche brauchen können. Und trotzdem möchte ich gerne das von ihnen selber hören und dann mit ihnen gemeinsam schauen, wie kann es dann gehen. Das wäre meine Idee.
Das ist natürlich jetzt eine gewisse Schwierigkeit, ne? Weil offene Arbeit oftmals diejenigen sammelt, die sich über sich selbst gar nicht so klar sind.
Richtig, und das finde ich ja das Faszinierende. Deswegen würde ich gerne mit ihnen arbeiten. Ich habe eine Zeit lang in Deutschland in der Jugendhilfe gearbeitet, vollstationäre Jugendhilfe. Das heißt, ich war in einer Jugendwohngruppe, wo Kinder und Jugendliche gelebt haben, die entweder dauerhaft oder eine Zeit lang eben nicht mehr bei ihren Eltern leben konnten, weil es da einfach nicht gut für sie war. Also das waren Kinder und Jugendliche, die sehr herausfordernde Lebensbedingungen hatten. Das hat mir mehr Freude bereitet als in mancher engagierten christlichen Jugendgruppe zu arbeiten. Und ich will das eine nicht gegen das andere aufrechnen, aber das macht mir einfach Spaß, mit Leuten zu arbeiten, die auf den ersten Blick nicht so einfach unterwegs sind, die nicht schon wissen, wie es geht, die wieder borstig und ständig sind und das ja oft aufgrund von Verletzungen, die sie selber erlebt haben. Ja, das finde ich herausfordernd, das finde ich oft anstrengend, aber auch beglückend.
Ja. Wen erreicht ihr da so in Salzburg bislang? Wie würdest du die Menschen beschreiben, die Jugendlichen?
Das ist der Teil, den wir rausschneiden könnten, aber wir tun es jetzt mal nicht. Ich muss nämlich ehrlich an der Stelle sein, bisher erreichen wir mit unserem Verein noch nicht so ganz viele von den Jugendlichen. Das muss ich vielleicht kurz erklären. Wir haben im Herbst letzten Jahres uns als Verein konstituiert und sind dann auf die Suche gegangen nach Raum, um hier eine Basis zu haben, von der aus wir agieren können. Die haben wir erst im Februar gefunden, mit eben diesem kleinen Raum, den wir haben. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir Kontakt zu Schülern einer berufsvorbereitenden Schule, würde man in Deutschland vielleicht sagen. Und haben mit denen Projekte gemacht, so zur Sozialraumanalyse. Wir haben uns hier den Stadtteil angeguckt mit denen gemeinsam. Und das waren die ersten Kontakte zu Jugendlichen. Die sind durch Corona total gecrashed worden. Also hier ist jetzt 2,5 Monate, musste alles dicht sein. Und wir haben uns jetzt entschieden, erstmal den Raum, der noch nicht renoviert war, den wir eigentlich mit den Jugendlichen in diesem Prozess bis Sommer gemeinsam renovieren wollten, nach ihren Vorstellungen, die wir dann aber eben nicht mehr hatten, weil wir keine Kontakte mehr haben konnten zu ihnen. Haben uns jetzt entschieden, den Raum erstmal selber grundherzurichten, um im Sommer Ferienangebote zu machen. Menschen, zu denen wir schon Kontakt haben, und das seit Oktober letzten Jahres, sind Kinder und Jugendliche aus einem Flüchtlingsheim. Das wird vom Roten Kreuz hier geführt und da sind wir hingegangen, nicht weil es offene Arbeit ist, sondern weil die Mitarbeiter dort gesagt haben, in einem Stadtteil-Vernetzungstreffen, wir haben hier so viele Kids und Jugendliche, wir brauchen da Unterstützung. Und seitdem gehen wir da einmal in der Woche hin und versuchen dort Angebote für die Kinder und Jugendlichen vor Ort zu machen. Das ist sehr herausfordernd, weil dann sind da Kinder im Alter von 4 bis 14, also Kinder und Jugendliche, aus, weiß ich nicht, 10 verschiedenen Nationen, die zwischen gar kein Wort und perfekt Deutsch kommunizieren. Das sind die Kids, die wir bisher schon regelmäßig erreichen. Die eigentliche Zielgruppe, die wir hier im Stadtteil mittelfristig gerne auch erreichen möchten, Teenager oder vielleicht etwas jüngere Kids oder etwas ältere, junge Erwachsene, da sind wir bisher nur in der Kontaktarbeit, vielleicht in einem Park oder so, wenn ich mal durch die Gegend fahre und Leute anspreche. Aber die sind noch nicht beim Jugendtreff aufgeschlagen, der, wie gesagt, gerade auch noch grundrenoviert wird. Es ist noch alles sehr am Anfang.
Was ist so dein Traum, wenn du mal so 10 Jahre Zeit ins Land verstreichen lässt oder nicht verstreichen lässt, sondern kommen und gehen lässt? Wie sieht die Arbeit in 10 Jahren aus?
Also unser Grundtraum ist, Jugendlichen Raum zu geben und Zeit für sie zu haben. Das reflektiert auch vielleicht so ein bisschen die Erfahrung konfessionell gebundener Arbeit hier, die ich erlebt habe, die wir erlebt haben, die eben oft von Terminen geprägt ist und von wenig Raum für sie. Und wie sieht Raum und Zeit geben in 10 Jahren aus? Ein Gebäude, ob das nun eine alte Fabrik ist oder ein Einfamilienhaus oder eine Etage in einem Block, keine Ahnung, wo, wie ich vorhin schon sagte, verschiedene Räume sind, wo Kids verschiedene Dinge tun können, eingebunden in diesen Stadtteil, vernetzt mit Schulen, mit Vereinen, religiösen Gruppen von Moscheevereinen bis Kirchengemeinden, wo sich Menschen engagieren aus unterschiedlicher Motivation heraus, viele aufgrund ihres christlichen Glaubens, aber dass nicht die Frage ist, ob man irgendwie dabei sein kann oder nicht. Mhm. Wo Jugendliche sich ausprobieren können und sich bewusst werden, dass sie etwas vermögen, dass sie etwas können. Vielleicht das erste Mal in ihrem Leben erfahren und nicht nur hören, sondern auch spüren, dass sie wertvoll sind, dass sie geschätzt sind, dass sie etwas Besonderes sind. Wo unterschiedliche Communities miteinander im besten Fall ins Gespräch kommen. Denn auch hier im Stadtteil gibt es ganz unterschiedliche Communities, die sich voneinander abgrenzen. Ich würde gerne einen Ort sehen in 10 Jahren, wo vielleicht nicht heile Welt ist, aber wo zumindest Begegnungsräume sind. Mhm. Und das klingt ein bisschen großkotzig, aber ich würde mir wünschen, dass wir ein Ort sein können, wo vielleicht Glaube auch nochmal anders zur Sprache kommt als bisher für diese Menschen zumindest. Dass sie in ihrer Sprache über das reden können, was für sie Glaube oder Gott sein kann, was Sinn sein kann, dass sie dafür nicht eine Hochkultursprache lernen müssen, für sich übersetzen müssen und dann überlegen, ob sie diesem Glauben irgendwie was abgewinnen können, sondern dass das in ihrer kulturellen und sonstigen Wirklichkeit relevant ist. Also, dass sie sich nicht erst verbiegen müssen, um Christ zu sein, sondern dass, wenn sie Christ werden wollen, dass sie wissen, das können sie in dem Kontext, wo sie sind.
Ja, dass sie sich nicht beschneiden lassen müssen erst, bevor sie Christen werden können, könnte man biblisch argumentieren.
Genau. Und also beschneiden finde ich wirklich.
Aber da wirst du ja als das, also du weißt ja, mit wem du es hier zu tun hast, da wirst du als Verkündiger, so wie ich das nennen würde, ja echt gefragt sein, ne? Als Übersetzer, als Vermittler.
Genau. Und da stelle ich mir selber die Frage, werde ich das können? Kann ich das? Das merke ich ja so schon, dass man als Deutscher in Österreich eben schon selber auch etwas anderes ist. Also ich bin hier ja schon einmal ein Ausländer. Und dann vielleicht in Milieus einzusteigen, die jetzt erstmal nicht meinem Herkunftsmilieu entsprechen, so von Sprache, von Ausdrucksformen, von Wohnformen. Das ist sicherlich eine große Spanne, aber ich würde mir wünschen, dass wir als Christen immer wieder versuchen, solche kulturellen Gräben zu überschreiten. Und ich erlebe Kirche oft sehr, sehr bürgerlich, zumindest in dem Kontext, in dem ich mich bisher bewegt habe. Und das meine ich nicht, also bürgerlich meine ich jetzt nicht kritisch, meine ich nicht irgendwie politisch gefärbt, sondern das ist ein bestimmtes Milieu. Oder vielleicht ein, zwei bestimmte Milieus, in denen wir uns da bewegen. Ich denke aber, dass die gute Nachricht für alle Milieus dieser Welt gedacht ist. Und würde mir wünschen, dass wir uns wieder ein bisschen mehr anstrengen, um auch andere Milieus in den Blick zu kriegen.
Und vielleicht sind ja eines Tages auch genügend Mittel beisammen, dass ihr euch noch zusätzlich einen Hausmissionar leisten könnt.
Ja. Wobei ich den hier, glaube ich, in Österreich gar nicht Hausmissionar nennen würde. Das Wort Mission ist sehr negativ konnotiert hier.
Ach, das bringen wir denen dann schon bei.
Ja, das weiß ich gar nicht.
Ich würde jedenfalls meine Bewerbung mal auf den Weg bringen, dann eines Tages.
Ja, darüber würde ich mich sehr freuen.
Oliver, ja. Jetzt lass uns zum Schluss der Sendung noch ein bisschen Geld sammeln für teilweise. Was hältst du davon?
Ja, bin ich immer gerne dafür.
Ihr braucht Geld. Nennen wir es doch beim Namen, oder?
Wir brauchen unter anderem Geld, ja.
So, und ihr braucht jetzt nicht nur 1 Euro oder 2 Euro, sondern ihr braucht eher so 10, 20, 50, 100. Also pro Spender.
Also was auch immer Menschen motiviert, Geld locker zu machen. Ich freue mich darüber. Wir freuen uns darüber.
Gut. Wir werden diese Sendung verlinken mit eurer Bankverbindung, Oliver.
Sehr cool.
Und auf eure Bankverbindung aufmerksam machen. Also nochmal ganz im Ernst. Es gibt 3 Möglichkeiten, euch zu unterstützen. Erstens große einmalige Spende. Zweitens geringerer Dauerauftrag zugunsten eurer Arbeit. Drittens mitlaufen bei eurem Sponsorenlauf. Oliver, ich habe dir sehr gerne zugehört. Schön, dass du zu Gast warst bei Wunderwerke Skype. Ich wünsche dir und eure Arbeit mit teilweise in Salzburg von der Pike auf nochmal eine offene Arbeit zu starten für vielleicht benachteiligte Kinder und Jugendliche der Gesellschaft dort. Alles, alles Gute, Gottes Segen und die Beibehaltung dieser norddeutschen Kühle gepaart mit Leidenschaft für das, was ihr da tut. Langes Durchhaltevermögen, das werdet ihr vermutlich ja brauchen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, heute hier zu Gast zu sein.
Herzlichen Dank, Martin. War mir eine Freude und wünsche dir alles Gute.
Moin nach Österreich.
Tschüss, tschüss.
Und nun nochmal, in aller Ruhe alles das, was du brauchst, wenn du die Arbeit des Vereines teilweise unterstützen willst, der im Salzburger Süden die von Oliver Binder soeben skizzierte Arbeit aufbaut. Bete für die Arbeit. Abonniere den Newsletter des Vereines teilweise und schicke eine Spende auf den Weg, das, was du erübrigen kannst, um es für Jugendliche einzusetzen, denen vielleicht das erste Mal im Leben diese kostbare Frage gestellt wird. Was willst du, dass wir dir tun? Alle Infos, die du benötigst, findest du auf der Website von Teilweise. www.teilweise.or.at. Noch einmal www.teilweise.or.at. Wir haben die Seite auch im Vorstellungstext dieser Sendung mit angegeben. Als nächstes, wie gewohnt, auf diesem Kanal eine Folge Scott und Gott und dann wieder erneut eine weitere Ausgabe von Wunderwerke Skype. Das alles in den nächsten 2 bis 4 Wochen und bis dahin Gott befohlen und herzliche Grüße aus Essen.